Ja, ihr Lieben, in diesem Jahr habe ich für unseren Balkon so ein bisschen was eingesät und vorgezogen. Und unter anderem Tomaten und Mini-Sonnenblumen. Drei Stück an der Zahl, die habe ich dann in unseren Balkonkasten gesetzt. Allerdings ist jetzt Folgendes passiert. Zwei dieser Mini-Sonnenblumen sind so 20 bis 30 Zentimeter hoch geworden. Die eine ist schon gut über einen Meter. Die ist abgegangen wie sonst noch was. Gut, also für eine Mini-Sonnenblume schon ganz schön maxi. Da ist wohl irgendwie das falsche Samenkorn da ins Saatgut geraten. Ja, die Samenkörner, die sahen alle gleich aus. Die vorgezogenen Pflanzen, solange sie noch drin standen, sahen auch sehr gleich aus. Aber so mit der Zeit haben sich dann eben doch deutliche Unterschiede gezeigt. Es kommt halt raus, was man einsät. Und kürzlich habe ich mit einer Freundin auf unserem Balkon gesessen und sie hat gestaunt, wie groß und stark meine Tomatenpflanzen schon geworden sind. Und das ist auch so. Und dann hat sie so ein bisschen gestutzt, hat so in die andere Richtung geguckt und hat gesagt so, ja sag mal Andrea, war dir das eigentlich klar, dass das verschiedene Tomatensorten werden oder siehst du das jetzt erst, wo die Pflanzen größer werden? Und ich war total verwirrt, ich so, ja wie jetzt verschiedene Tomatensorten, was meinst du? Ja guck mal, sagt sie, die beiden Pflanzen, die sehen doch vollkommen anders aus als die anderen. Ja, das stimmt, weil es könnte daran liegen, dass es Paprika und Chili sind und keine Tomatenpflanzen. Es kommt, also ne, ich werde da auch keine Tomaten von ernten irgendwann mal, von dieser Paprika und Chili-Pflanze, weil es kommt halt das raus, was man einsät. Und dieses Bild von Saat und Ernte, das taucht ja auch in der Bibel des Öfteren auf. Und es wird da sehr deutlich, dass es einen Zusammenhang gibt, auch in unserem Leben, zwischen Saat und Ernte. Also wir säen nicht irgendetwas ein und ernten etwas völlig anderes. So als wäre es gerade egal, wie wir unser Leben gestalten und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Täuscht euch nicht, schreibt der Apostel Paulus den Gemeinden in Galatien, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also es kommt halt raus, was man einsät. Und Jesus sagt dasselbe in anderen Worten manchmal, auch in dem, was ich euch heute vorlesen werde. Aber auch dort können wir dieses Motiv von Saat und Ernte entdecken, weil Jesus sehr eindrücklich ausführt, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt, eben zwischen dem, was wir säen und dem, was wir ernten. Und da lese ich Lukas 6, die Verse 36 bis 38, nach der neuen Genfer Übersetzung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch selbst verwendet werden. Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt aus einer Predigt von Jesus. Sehr gehaltvoll, wie alles, was unser Herr sagt. Und wert, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, dass wir wirklich den Sinn erfassen. Und Jesu Aussagen nicht irgendwie missverstehen, so als Leistungskatalog oder als Strafandrohung oder so. Jesus hatte sein öffentliches Wirken begonnen und er reist umher und begegnet Menschen und er bringt sie mit der Liebe Gottes in Berührung. Und er erzählt den Menschen, was es mit Gottes Reich auf sich hat und wie es im Herzen des Vaters aussieht. Und er begegnet Menschen in ihren Nöten, in dem, was sie beschäftigt. Er verbringt Zeit mit ihnen. Auch mit denen sonst niemand gerne Zeit verbringt. Auch da scheut er sich nicht zurück. Ganz im Gegenteil. Und Jesus heilt Menschen. Er befreit Menschen. Und er lädt sie ein, dass sie ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und immer mehr Leute schließen sich Jesus an, begleiten ihn über längere Strecken oder manche kommen, begleiten ihn eine Weile, gehen dann wieder nach Hause, kommen dann immer mal wieder dorthin, wo erzählt wird eben, dass Jesus jetzt auch wieder ist, wo er sich gerade aufhält. Also Menschen suchen Jesu Nähe und sie wollen von ihm lernen. Und aus diesem großen Kreis der Menschen, die ihm da schon folgen, wählt Jesus 12 Männer aus. Seine Jünger, die er ausbilden wird, tiefer hineinführen wird in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Männer, mit denen er ganz viel Zeit verbringen wird in den nächsten 3 Jahren. Und das sind seine Schüler. Und er als Lehrer, aber nicht so, wie wir es eben im heutigen Schulsystem kennen, ne? Schule beginnt, Schule ist aus, sondern er lebt eben mit diesen Leuten zusammen. Also sie können ganz viel auch von ihm sehen, was er gar nicht sagt, sondern einfach, wie er mit den verschiedenen Lebenssituationen umgeht. Ganz eng ist er mit ihnen zusammen in einer Beziehung, die wirklich von Liebe und Vertrauen geprägt ist. Und das alles mit dem Ziel, dass die Jünger Jesu Wesen, sein Herz kennenlernen und wirklich in sich aufnehmen, dass sie ihrem Herrn ähnlich werden, dass sie ganz mit ihm verbunden sind und dass sie seine Botschaft vollmächtig weitertragen. Und dazu wird er sie auch beauftragen und befähigen. Erst durch seine sichtbare Gegenwart, er ist ja immer mit ihnen zusammen, dann, nachdem er zum Vater zurückgekehrt ist, durch den Heiligen Geist, den er seinen Jüngern sendet. Ja, das ist ja heute immer noch ganz genauso. Und am Vorabend hatte Jesus sich auf einen Berg zurückgezogen, hatte die ganze Nacht im Gebet verbracht und am nächsten Tag wählt er sich eben diese 12 Jünger namentlich aus. Und dann steigt er mit ihnen vom Berg herunter und irgendwo da am Fuße des Berges hatten sich schon wieder ganz viele Menschen versammelt, darunter etliche, die Jesus schon nachfolgen, aber auch Leute, die von ihm gehört haben, die krank sind und die jetzt mit großen Hoffnungen und Erwartungen zu ihm kommen. Sie wollen Jesus hören, sie wollen von Krankheiten befreit werden und sie versuchen auch Jesus zu berühren, weil heilende Kraft von Jesus ausgeht. Und in dieser hoffnungs- und erwartungsvollen Atmosphäre ergreift Jesus jetzt das Wort. Und er wendet sich an seine Nachfolger zunächst mal, aber natürlich auch an alle, die ihm da sonst noch zuhören. Und Jesus macht deutlich, dass er nicht gekommen ist, um ihr Leben jetzt irgendwie zu verbessern oder es zu reparieren, irgendwie auszuflicken, sondern dass er gekommen ist, um ihnen ein neues Leben zu bringen. Leben in Fülle. Ein Leben aus Gott geboren und in seiner Gegenwart, das in Jesus verwurzelt ist und wirklich von Gottes Liebe durchtränkt ist. Ein Leben, in dem eben nicht mehr die Maßstäbe dieser Welt gelten, sondern die Maßstäbe des Reiches Gottes, das schon jetzt mitten unter ihnen ist, unsichtbar noch, dem natürlichen menschlichen Auge verborgen, aber dennoch sehr real. Und ich finde das wichtig, dass wir das als Jünger Jesu heute auch wirklich begreifen. Jesus ist kein das Leben etwas Bessermacher. Er ist auch jetzt nicht das religiöse Sahnehäubchen auf einem Leben, das ich nach meinen Vorstellungen gestalte. Er ist aber auch nicht der Antreiber, der erwartet, dass ich aus meiner Kraft heraus mit meinen Möglichkeiten nach Gottes Maßstäben lebe. Also würde Jesus denken, dass das funktioniert, hätte er nicht ans Kreuz gehen müssen, hätte er sich wirklich ersparen können. Jesus ist nicht mein Personal Trainer, der jetzt mir hilft, auf dem Weg der Selbstoptimierung weiter voranzukommen, sondern er ist mein Heiland, Retter und Erlöser. Mit ihm entsteht etwas völlig Neues. 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues ist geworden. Was ist denn jetzt dieses Alte, das vergangen ist? Und was ist das Neue, das geworden ist? Antwort: mein komplettes Leben, meine DNA. Wenn ich zum Glauben an Jesus Christus komme, dann werde ich neu geboren durch das Wirken des Heiligen Geistes an mir. Er zieht in mein Leben ein. Und damit ist mein altes Leben, das Leben ohne Gott, vorbei. Aus diesem Leben konnten wir uns aus eigener Kraft nicht befreien. Niemand von uns. Niemand von uns konnte Gott aus eigener Kraft näher kommen. Wir konnten nicht aus eigener Kraft mit ihm leben. Wir waren, wie es in Epheser 2, Vers 5 heißt, tot in unseren Sünden. Also tot für die Beziehung mit Gott. Tot für das echte, volle, überfließende Leben, das er uns mit sich selbst schenkt. Wir waren unserer selbstsüchtigen Natur und unseren Begierden schutzlos ausgeliefert. Ohne Halt, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Und dieses alte Leben, diese alte Andrea, also, und da setzt jetzt mal euren eigenen Namen ein, der, die alte sowieso, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und mit Christus auferweckt, ist dann eine neue Andrea. Auch hier setzt wieder euren eigenen Namen ein. Also, ich bin immer noch als Andrea erkennbar, mit meinen charakteristischen Eigenschaften. Also zum Beispiel bei mir, ich bin immer noch ähnlich verpeilt, wie als ich Jesus noch nicht kannte. So, ja? Aber als Kind Gottes trage ich jetzt Gottes DNA, die DNA meines Vaters in mir. Und wer mich jetzt trifft und sagt, ach Andrea, ja, du bist ja immer noch ganz die Alte, der irrt sich gewaltig. Weil in Christus bin ich neu geboren. Ich bin ein neuer Mensch. Ich war ein Sklave der Sünde, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ich war gefangen in mir selbst, jetzt bin ich frei in Christus. Ich wurde von meiner menschlichen Natur und von den Maßstäben dieser Welt beherrscht. Jetzt bin ich von Gottes Geist erfüllt. Ich bin reingewaschen durch das Blut Jesu und bin gerecht und heilig in ihm. Ich konnte nichts irgendwie geben, was Wert für die Ewigkeit gehabt hätte. Ich war begrenzt an allen Ecken und Enden und jetzt lebe ich aus dem unbegrenzten Reichtum Christi und Gottes Segen fließt durch mich hindurch, in mich hinein und durch mich hindurch, überall da, wo ich mich bewege. Mit Jesus Christus beginnt wirklich ein neues Leben. Begreifen wir, was das bedeutet? Als Jünger Jesu leben wir ja immer noch in dieser Welt. So, wir schweben ja jetzt auch nicht irgendwie abgehoben über der Erde oder so. Aber diese Welt ist eben nicht unsere Heimat. Weil unsere Heimat, unser Bürgerrecht, so drückt es Paulus mal aus, in einem Brief an die Christen in Philippi, unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Damit meint er das Reich Gottes, von wo wir auch unseren Herrn und Retter Jesus Christus erwarten. Und Paulus spielt hier auf das römische Bürgerrecht an. Und mit diesem Bürgerrecht haben sich Pflichten verbunden, aber auch besondere Rechte. Das römische Bürgerrecht schützte zum Beispiel vor der Willkür der Provinzbehörden. Und in einem Rechtsverfahren konnte man sich, wenn man dieses Bürgerrecht hatte, auf dieses Bürgerrecht berufen und an den Kaiser als obersten Richter appellieren. Und jetzt wendet Paulus diesen Begriff Bürgerrecht auf Gottes Reich an und er sagt damit, als Jünger Jesu haben wir schon jetzt Bürgerrecht in Gottes Herrschaftsbereich, der ja alles umfasst, weil mehr geht nicht. Wir haben freien Zugang zur höchsten Instanz überhaupt. Wir leben noch in dieser Welt, gleichzeitig sind wir aber schon ganz und gar in Gottes ewigem Reich verortet. Und Paulus mahnt die Leser, dass sie sich jetzt auch in dieser neuen Wirklichkeit, in dieser Realität wirklich bewegen, dass sie ihr Leben entsprechend gestalten, sich ganz auf Jesus ausrichten, dass sie nicht mehr wie früher in dieser Welt verhaftet sind, sondern in Jesus Christus verwurzelt. Dass sie das neue Leben in ihm auch wirklich ergreifen und nicht ihr altes Leben weiterführen, jetzt aber mit christlichen Akzenten. sondern stattdessen soll Jesus wirklich die Mitte ihres Lebens sein. Als seine Jünger, die im Himmel Heimat gefunden haben, sollen sie so leben, wie es der Kultur des göttlichen Königreichs entspricht. Wir übrigens auch. Und das nicht mit menschlichen Mitteln und aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, mit den Ressourcen des Himmels, mit all dem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und das ist so viel mehr, als unsere natürlichen Augen wahrnehmen können. Das können wir eben nur im Glauben ergreifen. Und genau das sollen wir auch tun. Und vielleicht bittest du Gott einfach mal immer wieder, dass er dir die Augen deines Herzens erleuchtet, damit du siehst, was er sieht und damit du siehst, was er dir zur Verfügung stellt und damit du siehst, in welcher Dimension du lebst und dich bewegst. Weil tun wir das nicht, dann bleiben wir, obwohl wir Jesus ja schon kennengelernt haben, immer auf das Sichtbare fixiert und damit auch auf uns selbst bezogen, auf meine Möglichkeiten, meine Vorstellungen, meine Ressourcen, meine Wahrnehmung, meine Wünsche, meine Befindlichkeiten. Und dann gewinnt auch wieder dieser Selbsterhaltungstrieb die Oberhand. Zweifel und Ängste nagen an unserer Seele, die Angst zu kurz zu kommen oder die Angst übersehen zu werden oder die Angst etwas zu verlieren beispielsweise. Gottes Reich wäre dann etwas, auf das wir zwar in der Zukunft hoffen, ne, wenn wir gestorben sind und auferstanden, dann sind wir bei Jesus und alles ist gut, das aber nichts mit unserer Gegenwart zu tun hat und unsere Gegenwart weder prägt noch durchzieht. Und dann versuchen wir wirklich, christliches Leben mit menschlichen Mitteln zu managen, als wäre Christus gar nicht da. Wollen uns erarbeiten, was Gott uns schon lange geschenkt hat. Verhalten uns wie heimatlose Waisenkinder, die sich allein durchschlagen müssen, obwohl wir doch als Kinder Gottes in seinem Reich unser Zuhause haben, in der unsichtbaren Welt. Neid, Missgunst, Rechthaberei, Eifersucht, Engstirnigkeit, Heuchelei, Stolz, Überheblichkeit und so weiter, das alles sind die Folgen eines solchen Lebensstils. Gesetzlichkeit statt Gnade, Härte statt Barmherzigkeit, Enge statt Weite, Druck statt Freiheit, Tod statt Leben. Und da hilft es auch nichts, wenn wir dem Ganzen einen frommen Anstrich geben. Es sind und bleiben Wesensmerkmale unserer alten sündigen Natur, die in keiner Weise mit Gottes Reich zusammenpassen. Dabei leben wir doch, Gott sei Dank, mit Jesus Christus in einer neuen Realität. Wir sind ja schon Himmelsbürger. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. So heißt es in Kolosser 1, Vers 13, eine Stelle, die man sich merken sollte, finde ich. Ich hoffe, ihr kanntet sie schon. Ne? Also, wir können das ja nicht alleine machen. Und das müssen wir auch nicht, weil genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit wir eben befreit mit ihm leben können, damit wir gerecht vor Gott dastehen können, damit wir jederzeit zu ihm kommen können, mit ihm zusammen sein können, ohne Angst, voller Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Saat, die mit dem neuen Leben in Christus in uns eingesät wurde und die Frucht, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt, wenn wir ihn denn an uns wirken lassen. Heilsame, wohltuende Frucht, die die Kultur des Königreichs Gottes widerspiegelt, die ihre Segensspuren hinterlässt in unserem Leben und überall da, wo wir hinkommen. Der Wohlgeruch Christi, der an uns haftet und der durch uns verströmt wird, sodass Menschen, die uns begegnen, von Jesus angezogen werden, mit ihm in Kontakt kommen, neue Hoffnung schöpfen, neues Leben finden und das Reich Gottes auf dieser Erde sich ausweitet durch die Jünger Jesu. Das Reich Gottes ist schon mitten unter uns, überall da, wo Jesus geehrt wird und wo Menschenherzen in Kontakt kommen mit dem Herzen Gottes. Da ist Reich Gottes. Und Gott ist ein Gott des Lebens. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist voller Liebe und er ist überaus großzügig. Er verteilt seinen Segen nicht tröpfchenweise, wie mit so einer Pipette, ja, damit auch ja nichts daneben geht, sondern er schüttet seinen Segen über uns aus. Haben wir gerade gelesen. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Gott ist vollkommen, er ist über die Maßen reich und er ist geradezu verschwenderisch großzügig. In seinem Reich findest du keine einzige giftige Frucht. Nichts, was dem Leben schadet, was das Leben bedroht, was es niederdrückt und klein hält und dessen Entfaltung verhindert. Das Reich Gottes ist Leben pur. Erinnert ihr euch vielleicht an den Baum des Lebens, der in der Mitte des Garten Eden stand? Erinnert sich jemand daran? Das ist nicht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, an den sie nicht rangehen sollten. Na? Der Baum des Lebens, genau. Im Garten Eden stand er genau in der Mitte, ein übernatürlicher Baum. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 22, letztes Kapitel, super interessant, kommt dieser Baum des Lebens wieder vor. Er wurzelt an dem Strom mit dem Wasser des Lebens, der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Und 12-mal im Jahr bringt dieser Baum Frucht, und zwar jeden Monat eine andere Sorte. Und seine Blätter, heißt es dort, bringen Heilung für die Völker. Also wirklich gesundes, überfließendes Leben in Fülle. Das ist die Kultur des göttlichen Königreichs. Und in dieser Kultur sollen wir leben. Und das nicht erst nach unserem Tod, unserer Auferstehung, sondern jetzt. Diese Kultur soll unser Leben prägen. Nicht die Einzelkämpfermentalität dieser Welt, die nicht mit Gott rechnet und sich allein durchboxt, die das Herz hart macht und eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Seid barmherzig, heißt es hier. Richtet nicht, verurteilt nicht, sprecht frei, gebt. Kurz, lebt so, wie es der Kultur von Gottes Reich entspricht. Behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Wir ehren unseren Herrn, wenn wir das tun. Und wir verbreiten eine Atmosphäre, in der Leben gedeiht und aufblüht, in der Frucht wächst, viel Frucht, Frucht, die bleibt. Es kommt eben raus, was man einsät. Und deshalb ist es eben nicht egal, wie wir über Menschen denken und wie wir über Menschen und Mitmenschen reden. Wobei es immer im Inneren anfängt, im Herzen. Aus dem Mund blubbert dann das raus, was da drin ist. Aber das hat eben Konsequenzen, was wir da so von uns geben. Für uns selbst und auch im Leben derer, die es hören. Weil wie hilfreich ist es wohl, wenn dir jemand sagt, ja, das schaffst du sowieso nicht, also brauchst du gar keine Hoffnung machen, das wird nichts. Oder aus dir wird nie etwas. Oder ja, also du müsstest dich schon völlig verändern. Also so wie jetzt findest du niemals eine Arbeitsstelle, Freunde, eine Wohnung, Partner, Partnerin, was weiß ich was. Also das hilft doch überhaupt nicht. Und wenn es nur das wäre, ja, wenn es wenigstens nur Sätze wären, die halt eben nicht helfen. Aber im Gegenteil, solche Sätze, solche Festlegungen, die drücken nieder und die entmutigen Menschen und die schüren Ängste und Zweifel und sie verhindern, dass das Leben sich entfalten kann. Solch eine Art zu denken und zu reden ist tödlich. Gott ist ein Gott des Lebens. Seine Worte schaffen Leben. Gott sprach und es wurde. Und das heißt jetzt ja nicht, dass alles, was Gott mir sagt, jetzt auch super angenehm ist, ne? Also, und immer so der Seele schmeichelt oder so. Also manchmal sagt unser Herr uns ja durchaus Dinge, die wir vielleicht, ja, eigentlich gar nicht so gern gehört hätten. Aber es ist immer mit dem Ziel, dass Leben geschaffen, geschützt und erneuert wird. Und wenn Gott dir eine unangenehme Wahrheit zumutet, dann ist vor allem auch seine Gnade da in Jesus Christus, der dich zur Umkehr ruft. Also Gott führt dich niemals in die Ausweglosigkeit, in die Verzweiflung hinein, wie es der Teufel allzu gern tut. Johannes 10, Vers 10, auch so eine Aussage Jesu, die meines Erachtens jeder Nachfolger Jesu wirklich auf dem Schirm und tief in seinem Herzen haben sollte. Zum eigenen Schutz, damit wir die Stimmen unterscheiden können, die auf uns einströmen und damit wir uns nicht irgendwelche Lügen einreden lassen. Also Johannes 10, Vers 10, Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich habe eben schon gesagt, Gott will uns wirklich mit seinem Segen überschütten, der durch uns dann auf andere überströmt. In 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es, segnet, warum? Weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Segnen bedeutet, etwas Gutes über jemandem aussprechen. Also Segen hat immer den Geschmack des Lebens. Und vielleicht überlegst du mal so ein bisschen, wie du selbst über andere Menschen und mit anderen Menschen redest. Wie ist deine Herzenshaltung? Drängt dich die Liebe? Oder bist du gerade eher von Neid, von Missgunst oder von Angst getrieben? Sprichst du Gutes über Menschen aus und schmecken deine Worte nach Leben? Falls nicht, dann komm zu deinem Herrn. Frag ihn, was mit dir los ist und wie es in deinem Herzen gerade aussieht. Weil oft hat das mit eigenen Ängsten zu tun oder mit einer Unzufriedenheit, die ich in meinem eigenen Leben empfinde. Und manchmal mache ich andere klein, um selber größer zu werden. Und das kommt alles aus einem ängstlichen menschlichen Herzen heraus. Also frag einfach deinen Herrn, Herr, was siehst du da in meinem Herzen? Was ist da gerade los? Was steckt jetzt eigentlich dahinter? Und nimm seine Liebe wirklich in dir auf. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lebe nicht so, als wäre diese Welt hier dein Maßstab, sondern nimm deine Rechte als Kind Gottes und als Bürger seines Reiches auch wirklich in Anspruch. Lass deinen Herrn wirken. An dir und durch dich und erlebe, wie sein Segen fließt und wie Leben sich entfaltet. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke für deine Liebe, mit der du uns begegnest. Danke, Jesus, dass du dich hingegeben hast am Kreuz, damit wir mit dir leben können, damit wir gerecht vor dir stehen können, damit wir Teil deiner Familie sein können. Danke, Herr, dass wir ja, mit allem zu dir kommen dürfen. Immer. Danke, dass wir ja in deiner Welt schon leben. Und danke aber auch, dass du weißt, dass wir das oft gar nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht auch nicht so empfinden, weil das andere sich so aufdrängt, was wir so sichtbar vor Augen haben. Und bitte, ja, lass du uns das ganz tief in unser Herz sinken, was du uns alles schenkst. Mit dir selbst, dieses Leben in Fülle eben, Leben, das den Namen Leben wirklich verdient. Herr, und du hast keine Gedanken des Unheils über uns, sondern Gedanken, gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens und der Zukunft und der Hoffnung. Und lass das auch tief unsere Herzen erfüllen. Fülle uns ganz aus mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, die uns jeden Tag unseres Lebens gilt. Dass wir dir nachfolgen im Vertrauen. Dass wir wirklich auf eine Weise mit dir leben, die dich ehrt und die deinem Segen nichts in den Weg stellt. Danke, Herr, dass du uns segnest und zum Segen setzt. Lass deinen Segen durch uns hindurchfließen, auf die Menschen um uns her, dass sie dich kennenlernen, dass sie erkennen, wie sehr du sie liebst, wer du bist und zu welch einem Leben du sie befreien willst. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke für alles, was du für uns getan hast und tust. Und danke, dass es keinen Moment unseres Lebens gibt, der deiner Aufmerksamkeit entgleitet. Danke, dass du der Herr bist und dass du vertrauenswürdig bist. Wir geben dir die Ehre. Dir gebührt unser Lob heute und für alle Zeit.